Schon beängstigend für einen Prediger, wenn er vorkommt und die halbe Gemeinde verlässt den Raum. Schade, aber schön, dass ihr noch da seid. Ich möchte gerne mit uns einen Psalm lesen. Ich wusste gar nicht, dass ihr auch hier in den letzten Wochen so eine Psalmreihe hattet. Ich hatte für heute einen Psalm vorbereitet und habe das erst im Nachhinein mitbekommen und freue mich. Ich möchte mit euch lesen den Psalm 63, die Verse 1 bis 9. Psalm 63. Ein Psalm Davids, als er in der Wüste Juda war. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir. Mein ganzer Mensch verlangt nach dir, aus trockenem, dürren Land, wo kein Wasser ist. So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum, wollte gern sehen deine Macht und Herrlichkeit. Denn deine Güte ist besser als Leben, meine Lippen preisen dich. So will ich dich loben mein Leben lang und meine Hände in deinem Namen aufhalten. Das ist meines Herzens Freude und Wonne, wenn ich dich mit fröhlichem Mund loben kann. Wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich, und wenn ich wach liege, sinne ich über deine Hilfe nach. Denn du bist mein Helfer, und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Meine Seele hängt an dir, deine rechte Hand hält mich. Vor ein paar Jahren bin ich mit meiner Familie nach dem Gottesdienst nach Hause gefahren über die Autobahn, und plötzlich auf der Autobahn sind wir liegen geblieben. Kein Benzin mehr im Tank. Ich weiß nicht, wem sowas Peinliches auch schon mal passiert ist. Es lag daran, dass die Tankanzeige in unserem Auto kaputt war. Und meine Frau wollte unbedingt, dass das Auto in die Werkstatt kommt, aber ich habe gemeint, nein, man kann ganz gut mit dem Auto fahren, auch wenn die Tankanzeige kaputt ist. Ja, also ihr wisst es wahrscheinlich alle. Man stellt einfach den Tageskilometerzähler ein, ja, wenn man getankt hat, und dann fährt man und dann weiß man etwa, wann man wieder tanken muss. Und ich habe das meiner Frau ganz gut beigebracht, und es ging auch eine ganze Zeit lang gut, bis wir unser Auto den Studenten verliehen hatten. Und die Studenten, ganz brav, haben 20 Euro in unser Auto getankt und haben den Tageskilometer auf Null gestellt und uns das Auto wiedergegeben. Und dann standen wir irgendwie auf der Autobahn. Es war sehr aufregend für unsere Kinder, Warndreieck und ADAC und so. Ich weiß nicht, wer das schon mal erlebt hat. Liegen geblieben auf der Autobahn. Leider habe ich im Laufe meines Lebens viele Freunde gehabt, die auch in ihrem Lebensweg irgendwo liegen geblieben sind. Manchmal hat sie es angekündigt, manchmal ganz plötzlich sind sie auf der Strecke geblieben. Unterschiedlich, entweder körperlich oder geistlich, seelisch. Ganz unterschiedliche Sachen, wo man es nicht mehr schafft, bis zu dem Punkt zu kommen, wo man wieder auftanken kann. Wenn du irgendwo liegst und die nächste Tankstelle ist weit, dann ist es eigentlich zu spät. Wo sind die Punkte, wo man auftanken kann? Der Psalmschreiber hier, der David, der ist in der Wüste. Direkt der erste Satz hier, ein Psalm Davids aus der Wüste Juda. David ist in der Wüste. Und Wüstenzeiten, das sind unfruchtbare Zeiten, das sind furchtbare Zeiten. Da, wo die Orte zum Auftanken im wahrsten Sinn des Wortes weit weg sind. Er sagt es hier, in einem dürren Land, wo kein Wasser ist. Der David, der guckt sich um und er merkt, diese äußere Situation, die ich gerade erlebe, dass ich in der Wüste bin, die ist ein Spiegel von meinem inneren Zustand. Ich bin ausgetrocknet. Ich brauche irgendwie Orte, wo ich auftanken kann. Ich brauche das Eingreifen Gottes in meinem Leben, dass ich weitermachen kann mit dem, was ich machen möchte. Kennst du das, dass du so Wüstenzeiten durchmachst? So Zeiten, wo du irgendwie auf Reserve läufst? Und so Zeiten, wo man an seine Grenzen kommt. Liebe Eltern, das ist ganz schön hier bei der Kindersegnung, euch hier vorne zu sehen. Ja, meine Kinder sind auch gesegnet worden. Und damals, als sie klein waren, das war noch so süß. Und alle haben sich mit mir gefreut. Ja. Aber kennt ihr auch diese, wenn die Nächte kurz werden, Ja, und wenn die Nerven irgendwie blank liegen am Morgen. Ich habe gerade eine Bekannte, das Kind wacht jede Nacht nach einer halben Stunde auf. Diese Frau, die ist ein körperliches Wrack. Und es tut mir so leid, ja. Man sieht nach außen ein süßes Kind, aber die Kämpfe, die da laufen, die sieht man oft nicht. Kennst du das, dass du enttäuscht bist von Menschen? Dass du vielleicht enttäuscht bist von Christen? Dass irgendwie dein geistliches Leben auf der Strecke geblieben ist, weil du enttäuscht bist von der Gemeinde, von einem Hauskreis, von Menschen? Das Schlimme ist, dass die Leute, die uns am nächsten sind, uns ja auch am meisten enttäuschen können. Ja, wenn deine Kinder älter werden, wenn du die Teenager-Kinder hast und wenn es auf einmal nicht mehr so läuft, wie du das gedacht hast, wenn da Einflüsse reinkommen, die so ganz anders sind, als du geplant hast, ja, wo kommt es her und wie gehst du damit um? Wüstenzeiten, das sind Zeiten, in denen man mit den Zähnen knirscht, weil kein Wasser da ist. Das, was mich bei David beeindruckt, ist, dass David in Wüstenzeiten immer wieder Orte gefunden hat, wo er auftanken konnte. Man weiß nicht genau, in welcher Situation David diesen Psalm geschrieben hat. Für mich kommen so zwei hauptsächliche Situationen in Frage. Und das ist ganz interessant. Das eine natürlich, David war in der Wüste, als er vom König Saul geflohen ist. Wir kennen das ja mit dieser Geschichte in der Höhle und wo er wie ein Outlaw, wie ein Gesetzloser fliehen musste vor Saul und dass Saul mit seinem ganzen Heer hinter David her war. Und es gibt da eine ganz interessante Geschichte. David hat so 400 Leute um sich gesammelt, die mit ihm unterwegs waren. Und irgendwann am Ende vom 1. Samuel-Buch, da wenden sich seine Freunde noch gegen ihn. Und das ist irgendwie so der Tiefpunkt im 1. Samuel-Buch. Sogar die eigenen Freunde, die ihm bisher immer den Rücken gestärkt haben, die fallen ihm jetzt in den Rücken. Und an dieser Stelle in 1. Samuel 30, da heißt ein ganz kleiner Satz eigentlich, nur 1. Samuel 30, Vers 6. Aber David stärkte sich in dem Herrn, seinen Gott. Da, wo die Situation am schlimmsten ist, da schafft er es, eine Kraftquelle zu finden, die ihm hilft, weiterzumachen. Eine andere Situation finden wir vom David, die auch ganz furchtbar war, als seine eigene Familie sich gegen ihn gewandt hat. Absalom, ja, der eigene Sohn, macht ihm das Königstum streitig und will ihn aus der Stadt jagen. Und wie ein geprügelter Hund muss er in der Dunkelheit irgendwie aus der Stadt rausgehen. Ja, und das ist ganz, ganz spannend geschrieben im 2. Samuel-Buch. Ja, der David geht auf der einen Seite vom Tal entlang und auf der anderen Seite läuft irgend so ein Schimmi. Ich weiß nicht, ob ihr Schimmi kennt, ja. Der läuft auf der anderen Seite und schmeißt Dreck und Steine und verflucht den David. Ja, also der Schimmi, da muss ich immer an Gollum denken, ja, weil der so der Negative, der den David irgendwie fertig macht. Und dann flieht er und dann geht er über den Jordan auf die andere Seite und 2. Samuel 16, Vers 14 heißt es, und der König und alles Volk, also David, das Volk, das bei ihm war, kamen erschöpft am Wasser an. Dort erholte er sich wieder. Oder wörtlich heißt es an der Stelle, dort atmete er wieder auf. An der Stelle, wo er ganz unten ist, da schafft er es wieder aufzuatmen. Ich weiß nicht, wie dein geistliches Leben im Moment ist und wie es sein wird, aber darf ich dir eins sagen? Irgendwann wird eine Situation kommen in deinem Leben, wo das Leben so richtig wehtut und wo die Wüstenzeiten sind. Ich singe mit meinen Schülern immer gerne ein Lied, das heißt Hard Times, harte Zeiten. Ja, und ich sage meinen Schülern immer, ich weiß nicht, wie dein Leben in 10 Jahren oder in 20 Jahren aussehen wird, aber ich kann dir eins sagen, du wirst harte Zeiten kennenlernen. Und die Frage ist, wie gehen wir um mit diesen harten Zeiten? Wie gehen wir um mit Wüstenzeiten, wo wir wirklich ans Limit kommen? Und da wird es für dein und für mein Leben entscheidend sein, finden wir die Orte, wo wir auftanken können? Werden wir den Glauben irgendwie ablegen? Werden wir den Kinderglauben, den wir so als Kind irgendwie mal hatten, werden wir den ablegen wie so ein Kleidungsstück, was zu klein geworden ist? Nee, das mit Gott hat irgendwie nicht funktioniert, jetzt geht's irgendwas anderes. Werden wir enttäuscht sein von Menschen? Oder werden wir Ort finden, wo unser geistliches Leben wieder neu aufatmen kann? Wo du neue Kraft bekommst? Ich habe in diesem Psalm 63 vier Orte gefunden, die für den David solche Orte der Kraft geworden sind. Orte, wo er aufgeatmet ist. Und ich wünsche dir und ich wünsche mir das, dass wir diese Orte finden, wo wir unsere Sehnsucht nach Gott neu stärken können. Gott, mein Gott, bist du, nach dem ich mich sehne. Den ersten Ort, den ich gefunden habe, das ist der Vers 3. In Vers 3, da heißt es, im Heiligtum sehe ich Gottes Größe und Herrlichkeit. Das Heiligtum. In der Zeit von David gab es den Tempel noch nicht, den hat ja Salomo erst hinterher gebaut, aber da gab es die Stiftshütte, dieses Zelt der Begegnung, die schon aus der Wüstenwanderung bei dem Volk Israel waren. Und dieser Ort, der hier beschrieben wird als das Heiligtum, das gab es schon. Aber ich glaube, dass David hier gar nicht das Heiligtum an sich meint. Weil wenn er in der Wüste war, dann war es ganz schwierig für ihn, in dieses Heiligtum zu gehen, weil das weit weg war. Ich glaube, hier meint er ein inneres Heiligtum, so eine Art Tempel in seinem eigenen Leben, wo er hingeht, um was zu machen. Im Heiligtum sehe ich deine Größe, Herrlichkeit und Gnade. Das ist der Ort, wo er auf Gottes Größe schaut. Wisst ihr, David war bedroht von der größten Macht, die es damals gab in Israel. Das war Saul mit seinen bis an die Zähne bewaffneten Soldaten. Und die haben Jagd gemacht auf den David. Aber der David, der schaut nicht auf diese Kriegsmacht, sondern der guckt noch höher. Der guckt noch auf jene, der mehr Macht hat. Er schaut nicht auf den mächtigen Saul, sondern auf den allmächtigen Gott. Im Heiligtum sehe ich deine Macht. Es ist interessant, wenn wir in der Bibel uns diese Glaubenshelden anschauen. Alles Menschen, die wir bewundern als irgendwelche Menschen, die mit Gott große Taten getan haben. Dann fällt auf, die hatten alle dieses Geheimnis, dass sie auf die Größe Gottes geschaut haben. Da ist der Daniel, der am Hof der Meder und Perser verfolgt wird, weil er Gott nachfolgt. Und was betet Daniel angesichts der Löwengrube? Gott, du setzt Könige ab und wieder ein. Das ist interessant, oder? Es ist alles in deiner Hand. Ja? So groß diese Menschen sein möchten, du bist größer, Gott. Was betet die verfolgte Gemeinde in der Apostelgeschichte, als sie das erste Mal so richtig Verfolgung erlebt? Herr des Himmels. Und sie schauen auf die Größe Gottes und sagen, wir sind in deiner Hand, Gott. Sie schauen auf die Größe Gottes und es verändert was. Worauf schaust du in deinem Leben? Schaust du auf die Dinge, die dich runterziehen oder schaust du auf das, was dich hochzieht? Kennst du das Lieblingslied von vielen Christen? Das Lieblingslied von vielen Christen heißt, es wird alles immer schlimmer. Kennt ihr das? So gut hessisch, ja. Ach, weißt du, wenn ich mit vielen Christen rede, ach Daniel, die böse Welt wird immer schlimmer. Ja. Und dann erzählen sie mir, was gerade alles wieder schlimm ist im Leben. Und dieses Lied, das hat einen Refrain, und der Refrain, der heißt, ach, wie gut, dass wir noch treu sind. Ja, kennt ihr das? Ja. Es wird alles immer schlimmer, aber wie gut, dass Gott uns hat. Ja. Das Lied hat noch eine zweite Strophe. Die zweite Strophe, die heißt, auch in der christlichen Welt wird alles immer schlimmer. Hast du schon gehört, Daniel, in der Gemeinde XY und Bruder YZ und so weiter. Ja? Der Refrain ist immer der gleiche. Ja? Ach, wie gut, dass wir noch treu sind. Und es tut so gut, auf andere runter zu gucken, weil man dann irgendwie scheinbar selber ein bisschen höher ist. Aber wisst ihr was? Das wird dich runterziehen. Wo sollst du hingucken? David, wo guckst du hin? Im Heiligtum sehe ich nicht auf das, was irgendwie mich runterzieht, sondern ich schaue auf deine Größe und Allmacht. Der David, der weiß, Gott bewirbt sich nicht gerade um den Posten als Herrscher im Universum und vielleicht wird er irgendwann in ein paar Jahren genommen. Sondern der weiß, nein, Gott ist der Herrscher des Universums und mein Leben ist in seiner Hand. Ihr kennt den Satz von Hudson Taylor, ja, der gesagt hat, wir brauchen keinen großen Glauben. Und dieser Satz, den mag ich so gerne. Wir brauchen keinen großen Glauben. Es geht nicht darum, dass du deinen Glauben so zusammennimmst und jetzt ganz viel, sondern wir brauchen den Glauben an einen großen Gott. Und es ist wichtig, dass der Gott, an den wir glauben, dass der groß und größer ist als alle die Probleme, die wir haben. Er sagt, deine Gnade ist besser als Leben. Weißt du, wenn ich mir das anschaue, was Gott für mich ist, dann merke ich auf der einen Seite Macht und auf der anderen Seite Gnade. Und diese beiden Sachen, die hier vorkommen, die freuen mich so arg, denn in meinem Leben erlebe ich das so oft, dass der Widersacher Gottes mir so oft was einflüstert. Und irgendwie seit dem Paradies flüstert er das jedem Christen ein. Das eine ist Zweifel an der Macht Gottes und das andere ist Zweifel an der Gnade Gottes. Ja, weißt du, Daniel, Gott ist vielleicht der allmächtige Gott, aber mit deinem Problem ist er leider gerade an seine Grenzen gekommen. Gell? Es tut mir leid, allen anderen kann er helfen, aber bei dir leider diesmal nicht. Kennst du so Gedanken, dass du das Gefühl hast, alle reden von Gebetserhörungen und bei dir passiert nichts? Diese Zweifel des Gegenspielers. Und das andere ist, ja, Gott ist der allmächtige Gott, aber weißt du, gerade interessiert sie nicht, wie es dir geht. Gott hat anderes zu tun. Das ist unwichtig, was gerade mit deinem Leben passiert. Zweifel an der Liebe Gottes, Zweifel an der Gnade Gottes. Ich kenne diese beiden Einflüsterungen so gut in meinem Leben und ich möchte es von David lernen, der sagt, ich schaue in diesem inneren Heiligtum auf deine Macht und Herrlichkeit und Gnade. Und wisst ihr, wie das geschieht? Mit Anbetung. Und deswegen finde ich das so schön, wenn wir sonntags hier zusammen sind, ihr hier, wir da, und wenn wir Gott anbeten und wenn wir unseren Blick richten auf Gott, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Ich will auf dich schauen, Herr. Ich will mich nicht runterziehen lassen. Ich will auf dich schauen. Anbetung. Ein guter Freund kam mal und hat gesagt, Daniel, Anbetung, dieses auf Gott schauen, muss eine große Bedeutung in deinem Leben haben. Und er hat mir zwei Sachen gesagt. Er hat gesagt, Daniel, bau die Anbetung in deinen Alltag ein. Und Daniel, bau deinen Alltag in die Anbetung ein. Das erste, Daniel, bau Anbetung in deinen Alltag ein. Ich habe mir zur Angewohnheit gemacht, immer ein kleines Gebet mitzunehmen. Manchmal habe ich es in der Hosentasche, ja, ein kurzes Gebet. Hirte, danke, dass du mein Leben führst. Im Moment haben mir meine Kinder zum Geburtstag ein Armband geschenkt, ja, da steht ganz, ganz fein das Vaterunser drauf. Und jetzt ist es gerade immer so, wenn ich über die Schulgelände laufe, ja, Vaterunser im Himmel, wow, das ist gut, ja. Als Lehrer, da haben wir immer so alle 45 Minuten, dam, 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 ja. Und ich habe mir zur Angewohnheit, immer wenn ich dieses höre, dieses Dam, 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 dann Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Das kurze Gebet. Und ein Freund von mir, der muss viel Auto fahren und er hat so ein kurzes Gebet immer in seinem Auto dabei und hat gesagt, früher habe ich mich so über die roten Ampeln geärgert. Ja, der steht immer unter Strom, das ist irgendwie so, pff, immer kurz vorm Ausbruch. Und der, wenn er an der Ampel stand, das war immer ganz furchtbar. Und jetzt hat er gesagt, immer wenn ich an der roten Ampel stehe, dann nehme ich mir einen Zettel raus und dann bete ich das. Und jetzt kann ich dir sagen, die Ampelphasen können nie lang genug sein. Und es hat ihn irgendwie, baue Anbetung in deinen Alltag ein. Ich weiß nicht, was das für dich sein kann. Kleine Momente, irgendwie Erinnerungen, wo du deinen Blick richtest auf Gott und es hilft dir. Allmächtiger Gott, mein Leben ist in deiner Hand. Merkst du, was das mit deinem machen kann? Ist gut, oder? Und das andere, bau deinen Alltag in die Anbetung ein. David war ein Meister da drin, den Alltag in seine Anbetung einzubauen. Als der David Hirte war, hat er ein Lied geschrieben, das hieß, der Herr ist mein Hirte. Und als er König war, hat er ein Lied geschrieben, das hieß, der Herr ist mein König. Ja? Versteht ihr, wie es geht? Ja? Wenn du im Unterricht sitzt, liebe Schüler, und der Mathelehrer ist vorne, ja? Dann betet, danke Herr, dass du kein Mathelehrer bist. Das ist gut. Danke Herr, dass du nicht so ein fieser Lehrer bist. Danke, dass du nicht so ein Chef bist, der meine Arbeit nimmt und seine Unterschrift darunter setzt. Danke, dass du mir meine Leistung gönnst. Ich habe mir an der Schule eine Kollegin, da habe ich immer ein ungutes Gefühl, wenn sie zu mir kommt und wenn sie von mir weggeht. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl, wenn sie zu mir kommt, weil dann gibt es Klatsch und Tratsch über meine Kollegen. Immer irgendwas Negatives über irgendjemand. Und ich, ah, sage ich, nein, lass es sein, ich will es gar nicht hören. Und ich habe ein ungutes Gefühl, wenn sie weggeht. Wisst ihr warum? Ich überlege mal, was erzählst du über mich beim Nächsten. Ich habe mir zur Angewohnheit gemacht, immer wenn ich mit ihr geredet habe, dass ich sage, danke Gott, dass du meine Schwächen nicht vor anderen ausplauderst. Danke Gott, dass du so anders bist. Bau deinen Alltag in deiner Anbetung ein. Lerne es, dieses Geheimnis, diesen Ort zu finden, den der David gefunden hat. Im Heiligtum sehe ich deine Macht und Herrlichkeit und Gnade. Der zweite Ort ist das Bett. Vers 7. In Vers 7 heißt es, wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich, wenn ich wach liege, ich sinne über deine Hilfe nach. Mal Hand aufs Herz, eine kleine Umfrage. Wer von euch kennt schlaflose Nächte? Ja, das sind ziemlich viele. Wir sollten eine Selbsthilfegruppe irgendwie gründen. Ja, also meine sensiblen Momente sind immer zwischen 4 und 5. Ich weiß nicht, wann eure sind, das ist, glaube ich, so ein bisschen unterschiedlich. Aber kennt ihr diese Momente, und ich spreche jetzt besonders euch an, ja, wenn der Blutzuckerspiegel ganz unten ist und der Paniklevel ganz oben? Kennt ihr das? Irgendwie kleinste Probleme können in der Nacht zu Riesen werden. Es ist furchtbar. Und ich kenne diese Momente. Ja, ein Freund hat mir schon gesagt, Daniel, wenn der Blutzuckerspiegel unten ist, nimm ein bisschen Traubenzucker. Ja, das mache ich jetzt mittlerweile, ja, aber irgendwie. Trotzdem bleiben die Probleme. Der David, der kannte auch schlaflose Nächte. Aber für David wird das zerwühlte Bett nicht zu dem Ort der Verzweiflung, sondern David macht etwas ganz Intelligentes. Er dreht sich einfach um. Nicht im Bett, sondern er schaut nicht nach vorne, sondern er schaut nach hinten. Wenn ich am Nachtlager bin, dann denke ich an deine Hilfe. Und er findet in seinem Leben die Fingerabdrücke Gottes. Da, wo er Gott erlebt hat in seinem Leben. Ganz bewusst dreht er sich um. Und auf dem Nachtlager schaue ich nicht auf das, was auf mich zukommt, sondern ich schaue auf die Fingerabdrücke Gottes. Da, wo ich Gott in meinem Leben erlebt habe. Da, wo ich Hilfe erlebt habe von ihm. Das ist ein Muster, was wir wirklich beim David finden. Das ist ganz interessant. Als er den Goliath angehen soll, ja, als er kommt, wo das will, da kommt der Saul zu ihm und sagt, du, warum traust du dich eigentlich, ja, einfach hier gegen den Goliath zu gehen, wenn sich alle anderen nicht trauen? Was ist dein Geheimnis? Und Saul stellt sich in aller Einfachheit hin und sagt, wisst ihr, als ich ein Hirte war, da habe ich Gottes Hilfe erlebt bei den Löwen und bei den Bären. Und jetzt? Weil ich weiß, dass ich damals die Hilfe erlebt habe, deswegen wage ich es jetzt, zum Goliath zu gehen. Und weil er die Hilfe Gottes beim Goliath erlebt hat, deswegen wagt er es, sein Leben in Gottes Hand zu legen und es mit ganz Saul und seinem Heer aufzunehmen. Und weil er erlebt hat, dass Gott ihm geholfen hat gegen Saul und sein ganzes Heer, wagt er es, als er König wird, auf Rache zu verzichten. Und das ist wirklich wie so ein Muster. Beim David, immer weil er Gottes Hilfe erlebt hat, gibt ihm das neuen Mut, neue Herausforderungen anzugehen. Auf den Nachtlagern denke ich an deine Hilfe. Kennst du so Fingerabdrücke Gottes in deinem Leben? Kennst du so einen Moment, wo Gott in deinem Leben eingegriffen hat und wo du ganz deutlich warst, das war Gottes Eingreifen in meinem Leben? Ich wünsche dir, ich kenne das aus meinem Leben, viele Momente. Weißt du, ganz unspektakulär und ganz spektakulär. Ja, vielleicht denkst du an irgendeine Autofahrt auf der Autobahn, das Auto vor dir kommt ins Schlingern und wie von Geisterhand bist du da durchgekommen. Und du denkst, boah, das war jetzt knapp. Ja. Wem gibst du den Dank hinterher? Gibst du irgendeinem Tier das, den Dank, und sagst, oh, Schwein gehabt? Ja. Oder sagst du, Gott sei Dank. Und wenn du abends im Bett liegst, denkst du daran, dass es Gottes Eingreifen war, der dich bewahrt hat? Oder anderes Eingreifen, da wo er dich geführt hat, da wo du seine Stimme gehört hast in deinem Leben? Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir das immer wieder lernen, an diese Orte, wo er eingegriffen hat in deinem Leben, zurückzugehen. In einem anderen Psalm sagt er, gedenke der Wahrzeichen Gottes. Ja, gedenke an diese Momente, wo du in deinem Leben gemerkt hast, dass Gott wirklich wahr ist. Geh an diese Orte zurück, wenn es sein muss, auf dem Bett. Es hat mal jemand gesagt, Glaube ist wie ein Muskel, er wächst bei Betätigung. Wisst ihr, ein Muskel wächst nicht an der Stelle, wenn du im Sessel sitzt, sondern an der Stelle, wo du ihn gebrauchst. Da wächst ein Muskel. Und Glaube wächst an genau der gleichen Stelle. Ja? An der Stelle, wo du dich erinnerst an das, was Gott für dich getan hat und Mut hast, den nächsten Schritt anzugehen, an der Stelle wächst dein Glaubensmuskel. Deswegen dreh dich um. Nicht nur in deinem Bett, wenn du nicht schlafen kannst, sondern auch in deinem Leben. Schau dir die Hilfe an, die Gott dir geschenkt hat. Ich bin immer wieder beeindruckt von dem englischen Missionar City Studd. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Der ist durch Afrika gelaufen, als Afrika noch ein weißer Fleck war auf der Landkarte. Ja, im 19. Jahrhundert. Da ist der ganz allein mit irgendeiner Machete und der Bibel ausgesetzt worden, hat sich durchgeschlagen und hat spannende Briefe nach Hause geschrieben. Und einmal schreibt er nach Hause: Mein ganzes Leben ist so voll von Schwierigkeiten. Und aus jeder Schwierigkeit hat Gott mich rausgebracht. Darf ich euch was gestehen? Ich freue mich mittlerweile auf die nächsten Probleme, weil ich gespannt bin, wie Gott mich da rausbringt. Soweit bin ich noch nicht. Das, also ich freue mich, wenn ich nicht Probleme habe. Aber das war für ihn so. Ja, er hat zurückgeguckt und hat gesagt, jedes Mal hat Gott mich da rausgebracht. Und es gibt mir Mut, weiterzugehen in meinem Alltag. Vers 8. Unter seinen Flügeln finde ich Freude zum Singen. Du bist mein Helfer und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich, so sagt es Luther. Der David ist in der Wüste und er schaut sich die Tiere an in der Wüste. Und was für Tiere gibt's in der Wüste? Skorpione und Schlangen und Eidechsen. Ja, aber er guckt ja hoch. Der David guckt ja nicht nach unten, sondern er guckt hoch. Und dann sieht er den Adler. Und der Adler, der ist Meister da drin, sichere Orte zu finden und da sein Nest zu bauen. Also so ein Adlernest, das ist doch was Herrliches, oder? Irgendwie mitten am Felsen, wo keiner hinkommen kann und da ist das Adlernest. Und der David, der denkt, das wäre doch genau der Ort, wo ich jetzt gerne wäre, in so einem Adlernest. Und um dem Ganzen noch was draufzusetzen, wäre, wenn Papa Adler sich auf mich draufsetzt, ja? Im Schatten deiner Flügel. Das ist für ihn so das Gebild der Geborgenheit. Das Nest eines Adlers. Ich bin der Adlerküken da unten drin und der Papa sitzt auf mir drauf. Aber sag mal, ist das Leben eines Adlerküken wirklich so entspannt? Irgendwann merkt das Adlerküken was Hartes am Hintern. Und dann dreht, Papa, was ist los? Und er merkt es, wie der Schnabel des Vaters das Küken immer weiter zum Rand. Papa, da ist der Rand. Und dann war man schwupps. Und das Adlerküken ist draußen. Im freien Fall. Ja, und mein Vater schmeißt mich aus dem Nest raus. Was ist los? Hat Papa mich nicht mehr lieb? Ja, und das Adlerküken, das fliegt runter, fängt an mit den Flügeln zu schlagen, voll Verzweiflung. Ja. Und Schock für dieses kleine Adlerküken. Und während es im Fallen ist, hört es die Schwingen von Papa Adler, der neben ihm ist, fliegt unter ihn und kurz bevor das Adlerküken unten aufschlägt, wurf, landet das Küken sanft und der Papa bringt es auf dem Rücken wieder hoch. Schöne Geschichte, oder? Habe ich mir die ausgedacht? Ah, es steht in der Bibel. Kennt ihr die? 5. Mose 32. Da sagt Gott, wie er mit seinem Volk umgeht. Er fand sie in der öden Wüste, wo nachts die wilden Tiere heulten. Er schloss sie fest in seine Arme, bewahrte sie wie sein Augapfel. Er ging mit ihnen um wie ein Adler, der seine Jungen fliegen lehrt. Der wirft sie aus dem Nest, begleitet ihren Flug, und wenn sie fallen, dann ist er da. Er breitet seine Schwingen unter ihnen und fängt sie auf. So führt der Herr sein Volk. Wisst ihr, manchmal geht Gott so mit uns um. Manchmal muss er uns aus dem weichen und warmen Nest rausschmeißen. Manchmal möchte er, dass wir die Comfortzone verlassen. Aber er ist da, er begleitet den Fall und er fängt uns wieder auf. Manchmal haben die Wüstenzeiten auch diesen Sinn, dass Gott uns ein Stück fliegen lernen möchte. Und am Abend, wenn dann die kleinen Küken im Nest sitzen, haben sie sich einiges zu erzählen. Du, weißt du übrigens, ich kann fliegen. Das ist cool, gell? Wenn sie so miteinander diskutieren und reden. Er sagt, im Schatten deiner Flügel kann ich jubeln. Da ist Musik im Nest. Lieder gehören zu uns Christen. Im Schatten deiner Flügel kann ich jubeln. Kaum etwas kann die Empfindungen so ausdrücken wie Musik. Geht es euch auch so, dass ihr manchmal so einen Ohrwurm habt, der euch begleitet? Ja, so. Gott hat uns so gemacht, dass Musik irgendwie was ganz Wichtiges für uns ist. Für uns Christen gehört die Musik dazu. Im Rallye-Unterricht singe ich immer mit meinen Schülern. Egal, ob das die pubertierenden Penäler sind, ja, oder ob das die scheinbar erwachsenen Großen sind, die müssen alle singen bei mir. Das wissen die schon, ja. Bei Herr Platte müssen sie singen. Das letzte Mal habe ich sogar abgestimmt und sie haben gestimmt, dass sie singen wollen. Ja, okay, die Großen. Und dann fragen sie, Herr Platte, warum singen Sie eigentlich so viel mit uns? Und dann sage ich, weißt du, ich glaube, dass diese Lieder, die ich mit euch singe, die sind ein Samenkorn in eurem Leben. Die gehen irgendwie ganz tief in euer Leben rein. Ja? Und ich weiß nicht, wie euer Leben sein wird, aber irgendwann kommt Scheiße in euer Leben. Und wisst ihr, was passiert, wenn Scheiße auf ein Samenkorn kommt? Ich bete, dass irgendwann dieses Samenkorn aufgeht. Und deswegen ist Musik so wichtig für meine Schüler, für mich und für die anderen, dass wir in der Musik auch einen Ort finden, bei dem wir auftanken können. Im Schatten deiner Flügel kann ich jubeln. Ich wünsche uns, dass wir das auch haben. Und der letzte Ort, und damit komme ich zum Schluss. In deiner Hand finde ich neuen Mut. Meine Seele hängt an dir und deine Rechte hält mich aufrecht. Vers 9. Dieses, meine Seele hängt an dir, heißt ursprünglich sogar klebt an dir. Meine Seele klebt an dir. Ja. Ponal oder keine Ahnung. Wo bekommen wir Mut, nach vorne zu schauen? Sind es irgendwie die schönen Worte, die wir uns gegenseitig zusprechen? Ja, komm, jetzt reiß dich mal zusammen. Es wird schon wieder. Ja, kennst du solche Sachen irgendwie? Weißt du, oft ist es nur heiße Luft. Wo finden wir Mut, nach vorne zu gehen? Vor einiger Zeit habe ich die Nele, meine Tochter, ins Bett gebracht. Und als ich am Bett bei ihr stand und gebetet hatte, hat sie gesagt, Papa, ich habe Angst, dass unterm Bett ein Räuber ist. Ja, ich weiß, wahrscheinlich alle Eltern kennen das. Ja. Habe ich gesagt, sollen wir nachgucken? Oh ja, Papa, komm runter. Dann ist sie von ihrem Hochbett ich habe die Taschenlampe geholt. Ja. Wir gehen jetzt auf Räuberjagd. Und dann haben wir geguckt, gemeinsam, so Hand in Hand. Ganz, ich habe ihn, habe ich gesagt. Ja. Und dann, nein, Papa, das ist die Puppe. Ja, okay, gut. Und dann haben wir weitergesucht irgendwie. Und oh Wunder, tatsächlich, es war kein Räuber unten drunter. Ja. Und dann habe ich die Nele wieder ins Bett gelegt, habe gesagt, kannst du jetzt schlafen? Hat sie gesagt, ja, Papa. Aber kannst du da bleiben? Ich will deine Hand festhalten. Und dann stand ich da neben ihr in diesem Hochbett und habe ihre Hand festgehalten. Und irgendwie die Berührung der Hand hat ihr Mut gegeben, irgendwie die schlimme Nacht anzugehen. Allein die Berührung der Hand hat den Unterschied gemacht zwischen Angst und Mut. Und hier der David sagt, an deiner Hand finde ich Mut für morgen. Als Kinder haben wir immer das Lied gesungen, an der Hand eines Starken zu gehen. Ich weiß nicht, kennt ihr dieses Kinderlied, ja? Das ist schön, das macht stark. Ja, das ist so, an der Hand Gottes zu gehen. Der David sagt es. Aber was ist, wenn meine Hand zu schwach ist? Wenn ich so schwach bin, dass ich loslasse? Wenn ich es nicht mehr schaffe, an Gott zu kleben? Dann darfst du den zweiten Teil des Verses hören. Meine Seele hängt an dir. Das heißt, ich halte mich fest an dir und deine Rechte hält mich. Das ist Doppelbindung, ja. Ich hänge an dir und halte mich fest, aber deine Rechte, die hält mich. Und dieser Doppelgriff Gottes, der gibt Mut für das Morgen. Meine Seele hängt an dir. Hast du Mut für morgen? Wenn du an Gottes Hand bist, dann darfst du mutig nach vorne gehen, weil du einen hast, der dich führt, weil du jemand hast, der die Sache im Griff hat, der einen guten Plan mit deinem Leben hat. Wisst ihr, als Blindenlehrer ist es für mich mein tägliches Brot, dass jemand an mir hängt. Ja? Wenn ich spazieren gehe mit meinen blinden Schülern, dann hängt meistens jemand an mir. Und die Schüler, die lernen das auch, mit dem Blindenstock alleine zu gehen. Und jetzt gerade waren wir als Klassenfahrt in Worms und meine Schüler mussten immer alleine gehen. Aber sie bleiben oft in meiner Nähe irgendwie, auch wenn sie alleine gehen. Und irgendwann bellt ein Hund. Und Hundebellen ist für Blinde was ganz Furchtbares. Die wissen nicht, ist der hinter einem Zaun, ist der an der Leine, ja, springt der mich gleich an. Und ich war immer wieder erstaunt. Ja? Es kommt das Hundebellen und auf einmal, Herr Platte, ja, zack. Und dann haben sie sich bei mir angekettet, ja, angedockt. Und dann laufen sie hinter mir her und sie vertrauen mir, dass ich sie weiterführe an diesen furchtbaren Hunden vorbei. Meine blinden Schüler sind mir zum Bild geworden für das, was Nachfolge heißt. Nachfolge heißt, ich halte mich fest an Gott und er führt mich und er leitet mich, weil er einen guten Plan für mein Leben hat und weil er mich führt. Ich wünsche mir und ich wünsche euch, dass ihr das erlebt, dass ihr Orte findet, wo ihr auftanken könnt. In Gottes Heiligtum sehe ich deine Macht und Herrlichkeit. Auf dem Nachtlager denke ich an deine Hilfe. Im Nest kann ich jubeln und an deiner Hand finde ich Mut für das Morgen. Der Herr segne euch. Amen.